nie mehr im ganzen Leben teilen sich unsere Körperzellen, also die kleinsten Bausteine, so schnell wie in diesen ersten 1000 Tagen. Nie wieder wachsen wir so schnell und lernen so viel.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Und manche laden wir auch zweimal ein, so wie Professor Dr. Jörg Dötsch. Er ist Kinderarzt und Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln und da praktiziert, forscht und lehrt er auch. Insofern ist er in unserer Redaktion ein gefragter Interviewpartner und Experte, wenn es um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht oder auch um die Gefahren, wie etwa das jugendliche Komasaufen im Straßenkarneval. Schön, dass Sie da sind, Herr Dötsch.
Vielen Dank, dass ich kommen darf, Frau Brasak.
Wir haben ja während der Pandemie im Jahr 21 schon mal einen Podcast aufgenommen. Damals haben wir uns aber nicht persönlich getroffen, sondern es ging wie vieles damals nur virtuell. Insofern total schön, dass Sie mir heute auch wirklich gegenüber sitzen. Sie waren damals Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung zusammen mit Virologen, die alle kennen, wie Christian Drosten, wie Hendrik Streeck. Und Sie haben die Interessen der Kinder und Jugendlichen auch in der öffentlichen Debatte sehr, sehr stark vertreten. Man weiß ja mittlerweile leider, dass die Pandemie schwere Auswirkungen auch auf die jüngere Generationen hinterlassen hat. Auch darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Vor allem aber soll es in dieser Folge mit Ihnen über Ihr Buch Großwerden gehen. Großwerden ist ein im Dumont Buchverlag erschienener medizinischer Ratgeber für Eltern kleiner Kinder. Es geht um die ersten 10 Lebensjahre und Sie haben das Buch zusammen mit der Journalistin Johanna Schöner geschrieben. Wer das Vorwort liest, der hat den Eindruck, dass Sie als Arzt immer mehr Ängste und Unsicherheiten bei Eltern erleben. Wie merken Sie das ganz konkret in Ihrem Alltag?
Also wir merken natürlich hauptsächlich, dass Eltern wegen Problemen, die vielleicht früher in den Familien gelöst werden konnten, zu uns kommen und viele Fragen haben, viele ungelöste Probleme und oft sich auch damit beschäftigen, mache ich irgendetwas falsch? Könnte ich meinem Kind irgendeinen Schaden zufügen, den ich dann später oder wir alle später bereuen würden? Und das erlebe ich sehr viel stärker, als das früher der Fall war.
Vielleicht können Sie mal ein, zwei konkrete Beispiele geben, wo Sie sagen, diese Unsicherheit oder diese Angst spüre ich halt einfach sehr stark zugenommen in bestimmten Bereichen.
Eltern kommen oft, wenn ihre Kinder schreien, gerade die Neugeborenen. Neugeborene und junge Säuglinge schreien teilweise bis zu 3 Stunden am Tag. Das ist dann in der Regel auch noch normal, wenn nicht irgendwelche anderen Zeichen dazu kommen. Aber das verunsichert viele und viele Eltern glauben dann, keine guten Eltern zu sein. Und da ist es beispielsweise ganz wichtig, sie zu beruhigen, sie zu informieren, erst einmal zu sagen, wie lange dürfen Kinder schreien und was sind wirkliche Alarmzeichen. All das versuchen wir auch in unserem Buch darzustellen, damit die Eltern wieder mehr Sicherheit gewinnen.
Bevor wir konkret auf die Thesen Ihres Buchs kommen, die besondere Konstellation, die man ja als Kinderarzt im Gegensatz auch zu anderen Fachbereichen mitbringt, ist ja die, dass man immer gleich die Eltern im Boot hat, wenn man die Kinder behandelt. Also man hat nicht ein 1:1 gegenüber, sondern man hat eben noch andere. Und Sie haben gerade schon gesagt, Ängste, Unsicherheiten. Ich würde einfach gerne mal zum Einstieg ein paar Fragen zum Thema Eltern stellen. Also Sie arbeiten ja schon seit 30 Jahren als Kinderarzt, können also wirklich auch sozusagen die Entwicklung beurteilen. Welche Veränderungen bei den Eltern im Umgang mit den Kindern haben Sie in den vergangenen Jahrzehnten noch festgestellt? Also die Ängste wachsen, die Unsicherheiten wachsen. Was noch?
Also ich glaube, insgesamt gehen Eltern sehr viel behutsamer mit ihren Kindern um. Das ist auf jeden Fall erstmal gut. Man erlebt es selten, dass die Kinder angeschrien werden. Man erlebt es schon fast gar nicht mehr, dass Kinder geschlagen werden. Das ist alles eine wunderbare Entwicklung. Gleichzeitig erlebt man auch, dass Eltern manchmal auf Kinder, die vielleicht noch gar nicht sich eine Meinung bilden können, versuchen zu hören. Also ein Beispiel, das wir erlebt haben auch, ist, dass Eltern ihre ein- oder zweijährigen Kinder in der Klinik fragen, ob sie denn sich schon fit genug fühlen, nach Hause zu gehen. Das sind Dinge, da wird dann, um dem Kind etwas Gutes zu tun, manchmal auf das Kind auch schon eine Verantwortung projiziert, die Kinder natürlich nicht übernehmen können und die weiter im elterlichen Bereich liegt. Also insgesamt finde ich, dass Eltern sich toll entwickelt haben. Wie das immer so im Leben ist, wenn Dinge sich gut entwickeln, gibt es manchmal auch ein überschießendes Ergebnis.
Es ist ja manchmal im Zusammenhang mit Eltern von Helikoptereltern die Rede. Also nur ein Beispiel, Eltern, die ihre Kinder immer mit dem Auto direkt vor die Schule fahren, statt zu sagen, wir üben den Schulweg mal gemeinsam mit dem Fahrrad oder ähnliches. Was assoziieren Sie eigentlich mit diesem Begriff Helikoptereltern?
Also ich glaube, es ist für viele Eltern ganz, ganz wichtig, dass ihren Kindern nichts passiert. Das ist das Wertvollste, was sie im Leben haben. Und das bringen sie auch mit allem zum Ausdruck. Und es ist ganz schwer, wenn man etwas so Wertvolles liegt, was einem so am Herzen liegt, was man so liebt, dann da ein Risiko einzugehen. Und das Gefühl, ja, der Straßenverkehr könnte ein Risiko darstellen, es könnte irgendwie sonst irgendetwas passieren, das verleitet dann manche Eltern dazu, besonders vorsichtig zu sein. Und das nimmt dann eben mitunter im Sinne der Helikoptereltern dann doch die Dimension an, dass man dem Kind selbst nicht den Weg zur Sicherheit beibringt, sondern quasi in dem Moment eben auch den Lerneffekt ihm nicht genehmigt. Mhm.
Welche Rolle spielt dabei auch in Ihren Augen, dass es immer öfter Einzelkinder gibt?
Ja, das ist natürlich auch sicherlich so vor 100 Jahren, da hatte man ganz viele Kinder, weil man natürlich auch mit dem Gedanken gelebt hat, dass einige Kinder sterben. Und es war ein Teil der Normalität, man konnte das dann teilweise natürlich auch mit seinem Glauben erklären. Und heutzutage gehen wir davon aus und denken, jedes Kind wird leben und muss behütet werden in jeder Richtung. Das spielt sicherlich auch eine große Rolle, dass wir da insgesamt eine richtige Änderung haben, dass Kinder natürlich viel besser betreut sind, viel bessere medizinische Versorgung haben, dass diese frühen Kindstode letztlich bis auf schwer kranke Kinder nicht mehr in der Regel sind. Aber andererseits führt es eben auch dazu, dass man das Gefühl hat, es darf wirklich überhaupt nichts passieren und man fasst die Kinder wie Porzellan an.
Jetzt klagen zum Beispiel Rettungssanitäter ja auch schon seit längerem darüber bei den Erwachsenen, dass der Notruf gewählt wird, weil jemand Kopfschmerzen hat, ja, und dann sagt, ich wollte nur mal gucken, sie hatten keine Lust, in die Klinik zu kommen oder ähnliches. Gibt es solche Themen auch bei Eltern, die mit ihren Kindern in die Klinik kommen, wo sie auch wirklich sagen müssen, sorry, sie sind hier absolut falsch? Also Sie haben ja vorhin das Beispiel Schreien erwähnt. Da kann man sich natürlich zu Recht Sorgen machen, aber gibt es auch Fälle, die sie ärgerlich machen?
Also was mich ärgerlich macht, wenn ich das Gefühl habe, dass Eltern vielleicht deswegen den Notdienst aufsuchen, weil sie glauben, kürzere Wartezeiten zu haben oder vielleicht besser behandelt zu werden im Notdienst. Das halte ich für nicht angemessen im Hinblick auf die Problematik, dass wir diesen Notdienst ja auch mit Menschen, die unter starkem Druck stehen, bestreiten müssen. Wenn ein Mensch kommt und Eltern kommen und das Problem noch so klein sein mag, aber man echte Sorge bei den Eltern spürt, dann bin ich ganz ehrlich der allerletzte der Eltern dann dafür maßregeln würde.
Wie gehen Sie denn mit besonders ängstlichen Eltern um, wo Sie merken, die machen nicht nur mich, ich bin natürlich der Profi, aber die machen nicht nur mich, sondern auch das Kind völlig kirre?
Ja, man muss sich natürlich immer überlegen, was könnte dann dahinter stecken. Es ist ja so, dass Eltern das nicht mit Absicht machen. Sie möchten, die wünschen sich ja das Beste für ihr Kind und möglicherweise übertragen sie die eigenen Sorgen eben auf das Kind, so wie sie das beschreiben. Und dann ist es natürlich wichtig, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, Sicherheit zu schaffen. Was dann meistens nicht sehr hilfreich ist, ist sofort auf das Kind zuzugehen, weil das Kind hat dann natürlich auch nochmal eine fremde Person, merkt, die Mutter ist schon unsicher, jetzt kommt nochmal eine fremde Person auf mich zu, sondern dann ist erstmal das erste Ziel, mit der Mutter, mit dem Vater ins Gespräch zu kommen und erstmal Ruhe in das Verhältnis der Erwachsenen zu bringen. Und wenn man dann da Ruhe hat, wenn vielleicht auch eine gewisse Sicherheit entsteht, dann auf Seiten der Eltern, dann kann man als nächstes dann das Kind, das dann auch merkt, ja, jetzt hat sich die Situation beruhigt, dann auch untersuchen und versuchen dann auch zu einer Diagnose zu kommen.
Google als Zweitdoktor wird ja immer wichtiger für viele Eltern. Wie macht sich das in Ihrem Berufsalltag bemerkbar?
Also ich sage Eltern oft, insbesondere auch Eltern, die Erkrankungen bei ihren Kindern mitgeteilt bekommen, die dann doch auch schwerwiegend sind, dass eine der wichtigsten Regeln ist, nicht Dr. Google zu fragen. Denn das ist natürlich wie mit allem, was in den sozialen Medien kursiert, es ist dann besonders interessant, wenn es besonders spektakulär ist. Und da sind natürlich dann die besonders tragischen, die besonders schlimmen Situationen sind besonders spektakulär. Und das kann Eltern, die gerade eine Diagnose erhalten haben, unglaublich verunsichern und ihnen die Zuversicht nehmen, dass man einen Weg findet. Und man findet immer einen Weg zusammen, selbst in den schlimmsten Situationen. Und dazu ist es wichtig, sich dann dem Betreuer, dem Verantwortlichen, der Ärztin, dem Arzt oder natürlich auch der Pflege anzuvertrauen und kritisch nachzufragen, ganz klar. Aber die professionelle Expertise zunächst einmal sich zu Gemüte zu führen und auf diesen Rat zu hören. Wenn man dann wirklich sehr, sehr gut informiert ist, wenn man wirklich vollständig Bescheid weiß und auch Erfahrung hat mit der Nutzung, insbesondere wissenschaftlicher Medien, dann kann man als Eltern sich das dann irgendwann auch mal anschauen, aber nicht gleich am Anfang. Mhm.
Haben Sie schon Fälle erlebt, wo Eltern ihre medizinischen Empfehlungen ignoriert haben oder gar die empfohlene Behandlung rundweg abgelehnt haben?
Ja, das gibt's natürlich auch. Es gibt auch tragische Fälle, die gehen dann manchmal durch die Presse, dass Eltern von krebskranken Kindern glauben, eine alternative Behandlung wählen zu müssen. Das ist natürlich eine Herausforderung für alle Seiten. Also das darf man auch nicht nur als Versagen der Eltern sehen, sondern wir müssen immer davon ausgehen, die Eltern wollen ja das Beste für ihr Kind und sind nicht sicher, was dieser richtige Weg ist. Und da ist es wichtig, dass wir als Ärzte auch in der Lage sind, die Eltern nicht beispielsweise von einer homöopathischen Therapie um jeden Preis abzubringen, wenn wir damit das Behandlungsverhältnis zu dem Patienten, zu den Eltern gefährden, sondern zu sagen, wir bitten Sie, die nachgewiesene Behandlung anzunehmen, mit der zu arbeiten und im Gegenzug, solange wir offen zueinander sind, sind wir auch gerne bereit, Sie zu begleiten, beispielsweise, wenn Sie zusätzlich homöopathische Medikamente anwenden. Das ist sicherlich etwas, was man unter dem Aspekt evidenzbasierte Medizin nicht machen würde. Aber man muss ganz klar sagen, für uns ist wichtig, das Behandlungsverhältnis zu den Eltern, zum Kind und am Schluss etwas zu erzielen, was allen hilft. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir Ärztinnen und Ärzte manchmal über unseren Schatten springen.
Das heißt, Sie suchen den Kompromiss, damit die Eltern auch bereit sind, sich auf ihre Vorschläge einzulassen. Gibt es dann auch Fälle, wo man sagt, also was kann man als Arzt eigentlich tun, dann am Ende, wenn die Eltern sagen, wollen wir nicht und sie sehen das Kindeswohl in Gefahr?
Das gibt es natürlich auch, diese Situation, dass Eltern beispielsweise in einer Situation, in der das Kind wirklich gefährdet ist, ihr das Kind mit nach Hause nehmen möchten. So schulen wir auch unsere jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir empfehlen da immer ganz ruhig zu bleiben, den Eltern nochmal ruhig die Sachsituation zu erklären und ihnen sie auch ruhig darüber aufzuklären, dass es gesetzliche Vorschriften gibt, die den Behandler dazu zwingen, in diesem Fall auch eine Anzeige bei den Behörden zu machen. Ihnen auch zu signalisieren, dass wir das gar nicht aussuchen können, sondern dass wir von Gesetz her verpflichtet sind, dann entsprechend bei dem Jugendamt, gegebenenfalls wenn Gefahr im Verzug ist, auch bei der Polizei vorstellig zu werden und die Sicherheit des Kindes zu garantieren.
Okay, kommen wir mal von diesen krassen Fällen weg und zu Ihrem Buch und zu den Themen Ihres Buchs. Es sind sehr viele Themen, muss man sagen. Es gibt viele Kapitel rund um Kinderkrankheiten, Geburt, Einnässen, Sprachstörungen, aber eben natürlich auch positive Dinge. Sie räumen aber ja auch mit etlichen Mythen auf rund um Kindererziehung und Kinderkrankheiten. Nur ein Beispiel, was ich gelernt habe, das hatte ich früher immer so gehört. Bei Babys, gerade bei Jungs, wird Schreien dann oft damit erklärt, dass der Darm Probleme macht. Stimmt so aber gar nicht, lese ich in Ihrem Buch.
Ja, wir können das gar nicht genau nachweisen. Also man hat ist immer davon ausgegangen, dass es Blähungen sind, die Kinder haben. Und das Ganze ist wahrscheinlich auch wesentlich komplexer. Man kann sich das vielleicht leichter erklären, dass der Darm ja im Mutterleib gar keine Aufgabe, keine große Aufgabe hatte. Doch, er hat ein bisschen mitgearbeitet, er hat Flüssigkeit aufgenommen, das Fruchtwasser, das geschluckt wurde. Aber sonst hat er gar nicht so sehr viel Tätigkeit gehabt. Und jetzt muss er auf einmal natürlich viel tun. Und deswegen ist man davon ausgegangen, dass es mit dem Darm zusammenhängen muss. Das weiß man aber gar nicht ganz genau. Und es gibt auch keine Möglichkeit, dem Ganzen sozusagen vorbeugend entgegenzuwirken. Das ist auch ganz wichtig, dass man eben als Eltern sich dessen bewusst ist, dass man nicht in der Vorbeugung irgendwas falsch gemacht hat, wenn das Kind dann doch anfängt zu schreien. Man kann das Kind trösten und das sollte man auch. Und da hilft auch das Streicheln des Bauchs. Das hilft auch ganz oft, alleine auch aufgrund der Zuwendung. Aber das heißt noch nicht, dass es wirklich ein Problem ist, das vom Darm kommt.
Jetzt habe ich ein Beispiel genannt für etwas, was ich da gelernt habe. Welche Mythen sozusagen finden Sie, sind absolut hartnäckig im Umlauf, obwohl es eigentlich gar nicht mehr sein sollte? Also womit war Ihnen wichtig, auch aufzuräumen? Vielleicht haben Sie da auch ein, zwei konkrete Beispiele.
Ich glaube, was wichtig ist, uns aufzuräumen, ist, dass Fieber in jedem Lebensalter die gleiche Bedeutung hat. Und dass Fieber entweder was Gutes oder was Schlechtes ist. Das Fieber ist je nach Lebensalter von ganz unterschiedlicher Bedeutung. Neugeborene mit Fieber sind immer bis zum Beweis des Gegenteils in einer Notfallsituation. Die können immer im schlimmsten Fall auch eine Hirnhautentzündung haben und sollten gleich in die Klinik kommen. Bei Säuglingen bis zum ersten Lebensjahr sollte man immer die Ursache des Fiebers herausfinden. Auch hier, weil das Immunsystem einfach noch zu schwach ist, um mit einem Teil der Erreger wirklich konsequent über längere Zeit gut umzugehen und weil sie immer auch die Gefahr haben auszutrocknen, wenn es ihnen schlecht geht und sie nicht trinken. Und bei älteren Kindern kann man deutlich gelassener sein. Und dann stellt man sich trotzdem die Frage, muss man das Fieber denn unbedingt senken? Unbedingt? Und da ist die Antwort nein, das ist der Mythos. Man muss es nicht unbedingt senken, denn das Fieber wird vom Körper deswegen produziert, um letztlich auch das Milieu für die eingedrungenen Erreger ungünstig zu gestalten und dem Körper mehr Geschwindigkeit in den Abwehrprozessen zu verschaffen. Und da kann das Fieber dann durchaus hilfreich sein und muss nicht um jeden Preis gesenkt werden. Es sollte dann gesenkt werden, wenn die Kinder gleichzeitig damit ein hohes Krankheitsgefühl haben und wenn es ihnen schlecht geht.
Interessant. Die ersten 1000 Tage im Leben eines Kindes sind entscheidend. Das ist eine der zentralen Thesen auch im Buch. Was macht diese ersten 1000 Lebenstage so entscheidend?
Nie mehr im ganzen Leben teilen sich unsere Körperzellen, also die kleinsten Bausteine, so schnell wie in diesen ersten 1000 Tagen. Nie wieder wachsen wir so schnell und lernen so viel. Und wir lernen eben nicht nur dann nach der Geburt verschiedene Dinge wie greifen, laufen und so weiter, sondern unser Organismus lernt auch die Umgebungssituation zu verinnerlichen. Das heißt, die Gene, die wir haben, die Erbanlagen sozusagen abbilden, die werden dann noch einmal über die Umgebungssituation so verändert, dass der Körper sich möglichst auf die Umgebungssituation für das spätere Leben einstellt. Und das kann natürlich, sagen wir im negativen Fall, dazu führen, dass beispielsweise ein Kind, das auf die Welt kommt, während die Mutter eine schlecht eingestellte Blutzuckerkrankheit hat, dass das dann viel zu viel Zucker selbst abbekommen hat. Und mit diesem Zucker sozusagen Gene, Erbanlagen in der Form verändert werden, dass das Kind später selbst ein erhöhtes Risiko hat, eine Blutzuckerkrankheit, einen Diabetes zu bekommen. Das sind solche Beispiele dafür, wie sozusagen die Umgebungsreaktion auf die Gene nochmal einwirkt und das Kind dann langfristig für sein Leben, wie wir sagen, prägen kann.
Das heißt, Sie zählen ja die ersten 1000 Tage schon im Mutterbauch. Also
richtig.
Sie rechnen nicht ab der Geburt, sondern eben auch schon im Mutterbauch. Das heißt aber ja im Umkehrschluss auch, man kann jede Menge falsch machen. Wenn ich das hören würde als werdende Mutter, die sind entscheidend. So, dann ist ja die Frage, was tut man da, was kann man da tun, was kann ich da tun, damit es meinem Kind dann da auch möglichst gut geht. Was beobachten Sie denn in der Hinsicht, was Ihnen Sorge bereitet?
Ja, vielleicht fange ich erstmal mit den Dingen an, die nicht schädlich sind für das Kind. Also es ist nicht schädlich für das Kind, die ein oder andere Tasse Kaffee zu trinken. Es ist nicht schädlich für das Kind, im Gegenteil, es kann sogar sinnvoll sein für das Kind, in Maßen Sport zu betreiben. Es ist nicht schädlich für das Kind, weiter zu arbeiten, solange die Arbeitsvorschriften des Mutterschutzes eingehalten werden. Das ist alles wirklich im Gegenteil sogar beim Sport ist es erwiesen, sinnvoll und hilfreich für das Kind. Aber es gibt natürlich Dinge, die sind ganz klar schädlich und zwar in geringsten Mengen. Alkohol ist das klassische Beispiel. Alkohol sollte,
ist mittlerweile hoffentlich bekannt, oder?
Ja, Alkohol ist mittlerweile, sagt, wissen wir ja, dass für jeden Menschen jede Form von Alkohol schädlich ist. Als Erwachsener darf man das entscheiden. Da kann man sich Schaden zufügen. Das ist eine Ermessensentscheidung. Aber für einem anderen Menschen Schaden zuzufügen durch den Alkohol, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Und deswegen ist Alkohol in jeder Form während der Schwangerschaft verboten. Und zwar der kleinste Schluck.
Also das Glas Kölsch eben auch.
Leider auch das Glas Kölsch. Das heißt aber nicht, dass, um das vielleicht auch nochmal klar zu machen, auch Apfelsaft hat Alkohol. Weil ein bisschen vergoren sind die Äpfel immer und das sind minimale Spuren. Auf die ist der Körper seit Jahrmillionen eingestellt. Mit denen kommt er gut zurecht. Es geht wirklich um den Alkohol in der hergestellten Form, also sei es als Bier, Wein und natürlich auch härtere Dinge.
Und das sind, also ich sag mal, Kaffee, hätte ich jetzt auch gedacht, weiß man vielleicht schon. Also das sind auch Fragen, mit denen Eltern zu Ihnen dann kommen oder werdende Eltern teilweise?
Ja, schon. Also das, es ist natürlich beim Kaffee dann die Frage, wie viel Kaffee darf denn sein? Also trinke ich, wenn ich jeden Tag 2 Kannen Kaffee trinke, das ist natürlich auch eine Menge, bei der man sich, bekommt man ja selber schon Herzklopfen und dann bekommt natürlich das Baby auch Herzklopfen. Aber 2 Tassen am Tag ist überhaupt gar kein Problem. Also es ist sozusagen schon, Eltern fragen natürlich auch, welche Menge ist angemessen. Und das ist auch gut. Diese Fragen sind auch gut und richtig. Wobei ich natürlich auch sagen muss, das weiß ich auch nicht alles auswendig, aber dafür gibt es natürlich entsprechende auch Nachschlagewerke. In unserem Buch weisen wir dann auch immer darauf hin, wenn es entsprechende Internetseiten gibt, die dann auch aktualisiert werden, so dass man sich an dieser Stelle dann letztlich nicht alles merken muss.
Sie haben ja eben richtig darauf hingewiesen, dass wir auch darüber sprechen sollten, was man darf. Also eben nicht nur um die Themen, die jetzt auch Sorge bereiten. Aber Themen, es gibt viele Themen, die Sorge bereiten bei den Eltern oder fast alle. Jetzt hat ja die medizinische Entwicklung rasante Fortschritte gemacht. Heißt das im Umkehrschluss als gute Nachricht, die Kinder werden eigentlich immer gesünder auch?
Ja, also es ist so, dass wir sagen müssen, bei den meisten organischen Krankheiten haben wir doch eine deutlich verbesserte Möglichkeit, Kinder, die früher nicht überlebt haben, auch zu retten, auch mit einer guten Qualität ihres Lebens und auch viele Krankheiten zu behandeln, die später im Leben auftreten. Das gilt nicht für alle, das müssen wir leider noch sagen. Es gibt doch eine Reihe von auch häufig dann vererbten Erkrankungen, wo wir mit Eltern dann ins Gespräch gehen müssen, manchmal schon während der Schwangerschaft und uns auf, wir nennen das, auf eine Therapiezieländerung verständigen. Das bedeutet, dass man gemeinsam entscheidet, dass das Hauptziel der Behandlung das Vermindern von Leiden ist, dass die Kinder keine Schmerzen haben, dass sie keine Atemprobleme haben. Das ist ein ganz schwerer Prozess, bis man dahin kommt, aber auch das ist heutzutage immer noch nötig.
Vielleicht können Sie es an einem Beispiel machen, weil ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also es geht um schwangere Mütter, die zu Ihnen kommen und wo Sie schon feststellen, dass was nicht stimmt.
Ja, also ich will Ihnen mal ein sehr drastisches Beispiel nennen, aber man muss es vielleicht mal sagen, weil es sowas einfach extrem selten gibt. Aber es gibt Situationen, wo das Kind quasi kein Gehirn hat, wo kein Gehirn angebildet ist. Und dann weiß man, ausgebildet ist. Und dann weiß man natürlich, sind vielleicht so kleine Teile des Gehirns, die schon dazu führen würden, wenn das Kind zur Welt kommt, dass es noch eine Weile atmen kann und eine Weile überlebt. Und dann will man natürlich für den Fall, dass die Eltern keinen Schwangerschaftsabbruch wünschen, will man mit den Eltern die Dinge so vorbesprechen, dass das Kind eben, wenn es dann zur Welt kommt, eben sofort so versorgt wird, dass ihm jede Form von Leiden erspart wird. Das ist so ein Beispiel. Aber das ist jetzt was sehr Drastisches. Ich habe jetzt mit dem Drastischen angefangen und habe gesagt, Kinder werden, also im Prinzip haben wir riesige Fortschritte gemacht in der Medizin, auch in der Kindermedizin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch neue Erkrankungen, die auftreten im Kindes-, im Jugendalter, auch Krankheiten, die durch unsere Umgebung wieder ausgelöst werden. Wir hatten vorhin das Beispiel der Pandemie gehabt, die ganzen Pandemiefolgen. Und man kann das gar nicht genau auseinander dividieren, was war jetzt wirklich Lockdown, was war die Sorge, was war all die anderen Umstände, hat natürlich dazu geführt, dass viel mehr Ängstlichkeit bei den Kindern entstanden ist. Und diese Ängstlichkeit ist durch die folgenden Krisen nicht geringer geworden, sondern im Gegenteil, sie hat sich immer weiter gesteigert. Und da sehen wir natürlich Erkrankungsbilder, die heutzutage, die wir früher in der Menge, in dem Ausmaß nicht gesehen haben. Wir sehen, dass das dann auch Auswirkungen auf das Essverhalten mitunter hat, dass einige Kinder mehr essen und übergewichtiger werden, andere Kinder weniger essen und untergewichtiger werden. Das sind alles Probleme, die zunehmen auch bei den aktuellen Krisen. Natürlich auch Themen wie der Umgang mit den Medien, mit Spielen, ebenso wie natürlich mit sozialen Medien. Das führt auch zu neuen Problemen. Das ist auch ganz klar, das Mobbing, das wir früher hatten im Kontext der vielleicht des Schulhofs alleine, das findet jetzt natürlich auch auf ganz anderen Ebenen statt und führt auch zu schweren Krisen bei Kindern mitunter.
Da haben Sie jetzt auch einige Krisen angesprochen, die vielleicht zuerst sich psychisch auswirken, dann aber auch unmittelbar natürlich Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit haben. Also wenn ich ans Thema Adipositas zum Beispiel denke oder Kinder, die wegen psychischer Probleme anfangen zu essen, entwickeln danach natürlich ganz konkret auch körperliche Probleme. Vielleicht bleiben wir mal beim Thema Adipositas. Es werden ja nicht nur die Kinder immer dicker, sondern es ist insgesamt ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Vielleicht auch nochmal aus Ihrer Praxis heraus gefragt, was erleben Sie in dieser Hinsicht?
Ja, wir erleben zwei Dinge, die, glaube ich, wichtig sind. Das eine ist, wir erleben, dass immer mehr Kinder übergewichtig und adipös werden. Das zweite, was aber auch ganz wichtig ist, die Zeit, in der man am besten vorbeugt, liegt nicht im Schulalter oder danach im Jugendalter, sondern sehr früh im Leben. Da sind wir wieder bei den ersten 1000 Tagen. Im Prinzip sollte man, und da gibt es gute Untersuchungen dazu, sollte man vor dem Kindergarteneintritt vermieden haben, dass ein Übergewicht entsteht. Kinder, die schon übergewichtig in den Kindergarten kommen, haben schon ein erhöhtes Risiko, das ihr ganzes Leben nicht zu verlieren. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges. Rechtzeitig aufzupassen, rechtzeitig zu intervenieren, auch in Zeiten, in denen es noch leichter möglich ist. Und dann muss man natürlich eines sagen, das ist mir auch wichtig, es ist nicht die Schuld der Eltern und der Kinder, wenn sie dann übergewichtig oder adipös sind. Wer glücklicherweise hat das unsere Gesellschaft auch eingesehen und hat gesagt, Adipositas ist eine Krankheit. Und nicht, dass Adipositas eine Störung ist, bei der Menschen sich nicht zusammennehmen können und nicht entsprechend aufpassen, sondern es ist eine Krankheit. Und das bedeutet, wir müssen sie auch behandeln wie eine Krankheit, wenn sie denn eingetreten ist. Mit allen Facetten, die dazugehören. Und es reicht nicht einfach zu sagen, jetzt isst doch mal weniger oder mach mehr Sport. Diese Situation mit angemessener Bewegung, angemessenem Essverhalten, das ist, wie gesagt, die Aufgabe für die ersten Lebensjahre. Darauf sollten Eltern unbedingt achten. Sie sollten bei ihrem Kinderarzt, wenn sie bei den Vorsorgeuntersuchungen sind, immer schauen, wo trägt jetzt der Kinderarzt eigentlich das Gewicht meines Kindes ein, und mit dem Kinderarzt auch ins Gespräch gehen, wenn sie merken, da läuft das Ganze aus der Kurve, denn man hat ja da solche Kurven, sogenannte Perzentilenkurven, und dann sieht man das sehr gut, wenn das Kind also diese Kurve verlässt, dass es dann doch vielleicht dazu neigt, adipös zu werden. Das ist der Zeitpunkt, wo man noch vorbeugen kann, und das ist halt viel, viel besser, als später behandeln zu müssen. Mhm.
Jetzt weiß man, dass auch also schon alleine adipöse Eltern oder eine adipöse Mutter dazu beitragen kann, dass das Kind selbst adipös wird. Selbst wenn sie, Fragezeichen, sozusagen streng dann darauf achtet, sobald das Kind auf der Welt ist, dass eben keine Quetschis, genau, oder andere zuckerhaltige Dinge gegessen werden. Da kann man ja dann eigentlich, das ist ja schwierig dann für Eltern.
Ja, ganz klar. Da bin ich völlig bei Ihnen, und deswegen habe ich ja auch gesagt, und das ist mir ganz wichtig, da gibt man darf Man muss mit Schuldzuweisungen aufhören in diesem Zusammenhang. Die Gene spielen eine ganz entscheidende Rolle beim, und es ist nicht so, dass es ein Gen ist, sondern dass es eine Kombination von Genen ist, oft die da zusammenwirken und von speziellen Mechanismen. Man lernt auch immer mehr im Gehirn, die da zusammenwirken und dann eben die schon beschriebenen Umweltfaktoren, die prägend wirken. Und das ist, glaube ich, der Grat, der schmale Grat, den es zu gehen gilt, als auch als Kinder- und Jugendärztin, Kinder- und Jugendarzt, dass man Eltern einerseits vermittelt, es gibt Wege der Vorbeugung. Wir wissen nicht, ob sie in jedem Fall so funktionieren, weil vielleicht sind die Gene doch so stark, dass es trotzdem schwierig wird. Aber es nicht zu versuchen, ist auch keine Option.
Jetzt erlebe ich im Freundes- und Bekanntenkreis zwei unterschiedliche Wege, mit dem Thema Süßigkeiten bei Kindern umzugehen. Also die einen setzen drauf, es super streng zu reglementieren. Da gibt's eigentlich gar keine bis zu einem gewissen Lebensalter und danach eben nur in absoluten Ausnahmen. Die anderen setzen drauf, dass die Kinder es auch selbst lernen, also ihren eigenen Umgang damit finden. Und eben, weil die Sorge ist, dass sie sich dann übermäßig danach sehnen, wenn es ihnen immer verweigert wird. Gibt es einen Königsweg?
Wahrscheinlich nicht. Es ist, sonst hätte man ihn längst beschrieben. Im Prinzip schlägt man vor, das ist natürlich ähnlich wie der Schulweg, auf dem man gefahren wird oder den man mit den Eltern selber geht, schlägt man vor, eine Auseinandersetzung mit einem Problem lieber zu suchen, als das Problem zu vermeiden. Das gilt eigentlich für die meisten Lebenslagen. Und mit dem Kind sich auseinanderzusetzen, ob es ein Gummibärchen bekommt, um ein Beispiel zu sagen, oder das nicht zu tun, da würde ich immer für die Auseinandersetzung raten. Das ist zwar schwieriger und es ist anstrengender für die Eltern, als vielleicht kategorisch zu sagen, das gibt es nicht. Also deswegen mein Weg, den ich vorschlagen würde, wie gesagt, es ist nicht der Goldweg, kein Weg, kein Mensch kann irgendwo für irgendwas einen Goldweg beschreiben, aber ist die Auseinandersetzung und eben in geringen Maßen Süßigkeiten zu erlauben, aber die Süßigkeiten nicht so einzusetzen, dass sie quasi dann irgendwie dass sie permanent einen Belohnungseffekt darstellen, weil gerade dieser Belohnungseffekt, der ist es dann oft, der sozusagen dann auch das Ganze zu einem dauerhaften Verlangen dann macht.
Also Stichwort emotionales Essen wird
richtig,
dann daraus.
Richtig, genau. Also lieber versuchen, also zu sagen, ja, wir haben jetzt miteinander gegessen, wir haben uns ernährt mit einer ausgewogenen Diät. Und jetzt, wenn du jetzt ein Stück Süßigkeit isst, dann passiert Folgendes nicht, nämlich dass diese Süßigkeit dazu führt, dass dein Körper auf einmal ganz, ganz viel des Zuckerhormons, des Insulins bildet. Und dass dieses Zuckerhormon sofort wünscht sich, dass noch mehr Zucker gegessen wird. Ja? Das passiert nach einer Mahlzeit nicht. Also man kann gut mal ein Gummibärchen oder ein Stück Obst, ich muss gleich noch was zum Obst sagen, nach der Mahlzeit essen. Viel, viel besser als zwischendurch, weil zwischendurch wird dann dieses Insulin, dieses Zuckerhormon gebildet und das Zuckerhormon verlangt immer nach mehr Zucker. Das ist einfach so.
Also ähnlich wie man auch bei Erwachsenen empfiehlt, dass man sagt, das Stück Kuchen lieber direkt nach dem Mittagessen,
ganz
statt
genau.
Immer dazwischen, damit der Körper auch mal Ruhepausen im Essen bekommt. Ja.
Ganz genau. Also damit nicht dieser Heißhunger entsteht, den man kennt, ja. Also viele Menschen denken, Obst ist immer gesund und das ist leider nicht so. Also auch Obst enthält Zucker. Das ist halt eine andere Form von Zucker, der nennt sich Fruchtzucker. Der wird aber in den Traubenzucker, der sozusagen hauptsächlich, oder beziehungsweise Trauben, es sind ja mehrere Zuckerformen, die wir haben, aber der Traubenzucker, das ist der sozusagen, den wir hauptsächlich kennen als denjenigen, den man leicht verwertet, wird der umgewandelt. Das heißt also auch Früchte sind nicht die goldene Lösung und sind nicht auch in großen Mengen gesund, wenn man sozusagen vermeiden möchte, dass die Kinder nicht so viel Zucker bekommen. Sie sind immer besser als ganz schnell verwertbare Zucker. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und sie haben noch einen zweiten Vorteil. Die Früchte haben natürlich auch Ballaststoffe, was dann auch noch für die Verdauung eine erheblich bessere Option darstellt. Also Obst ist besser als direkter Zucker. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber man sollte eben wissen, dass auch Obst Zucker enthält und deswegen auch Obst in Maßen genossen werden sollte und nicht sozusagen in Unmengen.
Und auch das pürierte Obst, was es dann in diesen auszudrückenden Plastikverpackungen gibt, frage ich. Ich habe im Spiegel mal ein Interview gelesen und ich habe mir die Zeile gemerkt, weil ich sie sehr griffig fand. Das war mit Ärzten, die sagten, Quetschis sind ein Produkt aus der Hölle oder so. Genau. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, genau. Also das sind natürlich die, das wurde sehr pointiert dargestellt von den Ärzteverbänden mit Recht. Es ist so, dass eben unglücklicherweise dann in den aufbereiteten Produkten, dass da eben dann noch mehr Zucker im Zweifelsfall drin ist. Da wird dann noch Zucker zugesetzt, damit sie besonders süß schmecken. Und das macht sie eben noch kritischer. Und alle denken, na, das ist doch wunderbar, das ist Frucht, das ist gesund, aber es hängt immer auch vom Zubereitungsgrad ab. Das ist wie bei so vielem, also auch veganes Essen, denken auch viele, ja, das ist a priori gesund, aber wenn das sehr stark aufbereitet ist, zubereitet ist und auch industriell prozessiert wurde, dann ist das oft auch überhaupt nicht mehr gesund. Also mal abgesehen davon, dass man bei dem veganen Essen natürlich sehr, sehr aufpassen muss, dass man nicht gewisse Mangelzustände hat. Kann ich gerne auch nochmal erklären.
Wenn ja, das Sie raten ist. Strikt davon ab bei der Kindererziehung.
Ja, genau. Also wir haben das Problem bei der, vegetarische Ernährung ist absolut möglich. Das muss man mal klar sagen. Warum ist sie möglich? Weil die Produkte, die letztlich über die Milch zu sich geführt haben, haben eben eine ganze Reihe von Vitaminen, die wir brauchen. Sie haben genügend Kalorien, ist auch nicht unwichtig. Sie haben genügend Eiweiß. Das sind alles Dinge, die im Zweifelsfall zu einer Mangelerscheinung führen können, wenn man sich rein vegan ernährt. Wir Erwachsenen, wir haben es da oft leichter, weil wir haben dann doch für vieles längere Speicher oder haben Situationen, in denen wir dann vielleicht doch mal was zu uns nehmen, was dann doch nährstoffreich ist und sei es mal ein Kölsch. Also das muss man auch sagen, das ist ja gar nicht so nährstoffarm. Aber Kinder, die haben einen wachsenden Organismus, haben weniger Speicher, die würden sehr viel schneller an dem Mangel, den Mangel erleben und deswegen raten wir eher davon ab, weil es sicherlich nicht gesünder ist. Es ist also rein aus Gesundheitsgründen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ich mache das ja gar nicht aus Gesundheitsgründen, sondern ich mache das, weil ich einfach Menschen, weil ich Menschen respektiere, aber Tiere ganz genauso. Und das ist absolut natürlich eine ethisch absolut hochwertige Einstellung. Das Problem ist nur, dass das Kind nicht darüber entscheiden kann in der Situation und das Kind erstmal darauf angewiesen ist, dass es die Möglichkeiten hat, sich so weit zu entwickeln, dass es selbst eine ethische Entscheidung treffen kann. Und das empfehlen wir einfach. Wir empfehlen dem Kind die Zeit zu geben, so weit zu kommen, dass es dann selbst entscheiden kann, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Und das ist oft in der Pubertät ja so, dass dann die Jugendlichen entscheiden, den einen oder anderen Weg zu gehen.
Sind da Eltern einsichtig, wenn sie mit ihnen darüber sprechen? Oder haben sie auch Eltern erlebt, die vegan leben und sagen, nee, ich will das für mein Kind auch und da beratungsresistent sind?
Also auch da ist natürlich wieder die Situation, dass es wenige Menschen gibt, die wirklich, mit denen man gar nicht ins Gespräch kommen kann. Ich würde auch nie im Gespräch mit Eltern sagen, es ist unmöglich, sich ein Kind vegan zu ernähren. Das ist denkbar. Wenn man sich unglaublich Mühe gibt und das sehr, sehr stark kontrolliert, dann ist das möglich, ein Kind vegan zu ernähren. Es ist nur praktisch wahnsinnig schwierig. Und deswegen ist es für die meisten, die ja auch noch in ihrem Leben noch viele andere Dinge zu tun haben, meistens einfach im Alltag eine so große Herausforderung, dass wir es einfach nicht empfehlen. Ich versuche es mehr auf diese Art und Weise zu erläutern und nicht zu sagen, sie sind schlechte Eltern. Das Gefühl darf man Eltern nicht geben, weil die Eltern natürlich wirklich den besten Willen haben. Sie wollen das Richtige für ihr Kind. Und wenn man jetzt gar nicht weiterkommt und sagt, nein, ich möchte bei der veganen Ernährung bleiben, dann ist es halt wichtig, mit den Eltern durchzusprechen, was können wir denn jetzt tun, damit ihr Kind nicht die von uns möglicherweise besonders gefürchteten Mangelerscheinungen haben könnte. Was wären die Wege? Können wir uns das nochmal ganz genau anschauen? Welche Nahrungsbestandteile wir nehmen? Hätten Sie Interesse, nochmal mit einer Ernährungsberatung zu sprechen, die speziell auf Kinder geschult ist? Können Sie sich vorstellen, dass wir in bestimmten Abständen letztlich auch die besonders wichtigen Vitamine im Blut kontrollieren. Das sind alles Dinge, an die man sich dann begeben sollte. Also ich glaube, das Wichtigste ist, den Kontakt zu den Eltern nicht abreißen zu lassen, sondern immer zu versuchen, doch einen gemeinsamen Weg zu finden, der am Schluss dem Kind halt hilft.
Die Mangelerscheinungen thematisieren Sie ja auch im Buch, die sind durchaus enorm. Also ich habe mich echt erschrocken, als ich das gelesen habe und weiß nicht, ich glaube, da würde ich auf jeden Fall mich überzeugen lassen angesichts der Themen, die Sie da aufzeigen, wozu das führen kann. Ich glaube, das weitaus größere Problem haben wir natürlich jetzt vor unserem Schlenker zum Thema vegane Ernährung besprochen, also das Thema Zucker. Man muss ja auch konstatieren, dass es eine Industrie gibt, die sich gegen versuchte Regelungen jedweder Art entschieden zur Wehr setzt. Wo sehen Sie da Fortschritte und welche politischen Forderungen haben Sie da vielleicht auch?
Naja, man muss also mal ganz klar sagen, in Großbritannien beispielsweise gibt es eine Zuckersteuer. Großbritannien hat kein gutes Gesundheitssystem. Also wer die Nachrichten hört, der kriegt das jeden Tag mit. Schlecht bezahlt, schlecht versorgt, ewig lange Wartezeiten auf Operationen. Man wundert sich immer, dass das überhaupt noch funktioniert. Und wenn Sie sich jetzt die Lebenserwartungen angucken, die in Deutschland und in Großbritannien sind, dann sind die quasi identisch. Das heißt, Großbritannien macht irgendwo auch was richtiger und was besser als wir. Und das ist wahrscheinlich bei der Prävention, also bei der Vorbeuge, beim Vorbeugen. Und da gehört eben das auch dazu, dass man sagt, wir können so und so viel Todesfälle auch im späteren Leben verhindern, indem wir eben rechtzeitig vorbeugen. Großbritannien hat zum Beispiel ein ganz hervorragendes sogenanntes Public Health System, also das heißt, wo es um die öffentliche Gesundheit geht. Erreicht damit eben in der Vorbeugung das, was sie vielleicht in der Krankenversorgung nicht erreichen.
Das heißt, Zuckersteuer würde konkret dazu führen, dass bestimmte ungesunde Lebensmittel sich verteuern würden.
Das ist richtig. Also die Lebensmittel würden sich ja verteuern, so wie eben viele Länder auch eine höhere Steuern auf Alkohol haben oder auf Tabak als wir. Das wäre übrigens auch ein Punkt. Also höhere Tabaksteuern sind sicherlich auch etwas, was man genauso diskutieren muss. Dann verteuern sich diese Medikamente und man sieht das ja, wenn Sie in Frankreich beispielsweise ins Restaurant gingen, da haben Sie früher eine halbe Flasche Wein bekommen für 2 Euro oder 3 Euro. Heute bezahlen Sie für ein Glas 4, 5 Euro und man merkt das, dass die Leute dort weniger trinken. Also über den Preis lässt sich schon doch einiges steuern und ich glaube schon, dass wir immer doppelt denken müssen. Wir müssen sagen, jeder von uns hat die Verantwortung selbst, zu schauen, das Beste für sich, aber vor allem für sein Kind zu bekommen. Aber wir als Gesellschaft haben auch gleichzeitig die Aufgabe, die Rahmenbedingungen so zu stellen, dass die Kindergesundheit ganz im Vordergrund steht. Und da geht es eben darum, Zucker zu vermeiden, den Alkohol, den Tabak, all das als 3 Gifte, die man einfach mal in dieser Form auch benennen sollte.
Sie haben eben ein anderes Thema angesprochen, Digitalisierung, soziale Medien. Digitalisierung hält, glaube ich, Einzug in jeden Winkel dieser Welt, aber eben auch in die Kinderzimmer. Smartphones, YouTube-Videos werden immer mehr zum Thema, zunehmend eben auch bei Kleinkindern und auch schon in der Kita. Nochmal auch aus Ihrem eigenen Erleben als Arzt, welche Probleme beobachten Sie?
Also wir stellen eben eines fest, dass oft Eltern, auch weil sie sich manchmal nicht mehr anders zu helfen wissen, schon ganz kleine Kinder, Einjährige, Zweijährige, Dreijährige mit Medien, mit Videos in Kontakt bringen. Und da gibt es natürlich auch eine Industrie dahinter. Das ist wie die Zuckerindustrie oder die Tabakindustrie. Da, wo eine Nachfrage ist, wird auch dieser Nachfrage nachgegangen und dann werden natürlich auch Sendungen für ganz Kleine produziert. Und da empfehlen wir doch ganz klar, unter 3 Jahren das nicht zu tun. Das führt zu keiner angemessenen Auseinandersetzung. Und man sollte dann später das Ganze natürlich auch nicht den Kindern freistellen, sondern sollte bestimmte Zeiten einhalten das Ganze auch mit den Kindern reflektieren, sobald es eben geht. Man sollte darüber reden, man sollte auch vielleicht über die Inhalte reden, die ein Kind gesehen hat, damit das Kind nicht auf den ganzen Emotionen sitzen bleibt, die es an dieser Stelle vielleicht dann auch mitgenommen hat.
Ich sehe immer häufiger Kinder in der Bahn im Kinderwagen, die dann eben auf ein Smartphone gucken und da Filme schauen. Ich erlebe auch Eltern, die ihr Kind mit ins Restaurant nehmen zu Freunden. Das Kind darf dann eine Stunde Sendung mit der Maus gucken, damit sich die Eltern mal in Ruhe unterhalten können. Das ist ja so ein bisschen dieses einerseits verständliche Bedürfnis der Eltern, wenn wir jetzt mal die zweite Szene im Restaurant nehmen, auch mal Zeit für sich zu haben und dem Thema, was macht das eigentlich mit dem Kind? Also auch hier die Frage, also unter drei würden Sie sagen, grundsätzlich gar nicht.
Unter drei sollte man das nicht machen und auch nicht, um sich mal eine Pause zu gönnen. Ich glaube, da wäre dann doch der gute alte Babysitter sozusagen vielleicht eher der Weg. Und ich erinnere mich eben auch an Situationen, wo man gehofft hat, mit einem schlafenden Kind das Restaurant zu überstehen und wo es dann ein Riesengeschrei gab. Und irgendwann ist jemand aufgestanden vom Nachbartisch und hat gesagt, ich nehme Ihnen jetzt das Baby mal 10 Minuten ab, dass Sie mal fertig essen können. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Manchmal ist es dann einfach auch wichtig, dass man sich vielleicht als Menschen gegenseitig spontan hilft. Und ich meine, dazu sind wir doch auch in Köln. In Köln ist das doch eigentlich die Stadt, in der sowas passieren sollte, oder?
Ja, würde man zumindest hoffen. Aber also noch ein Beispiel aus konkretem Erleben. Also das Kind will sich partout nicht die Zähne putzen lassen und darf während der Zähneputzaktion ein kleines einminütiges Video gucken. Da sind Sie doch jetzt als Mediziner schon voll im Dilemma, oder? Weil diese Zähne müssen ja irgendwie geputzt werden.
Ja, man könnte aber auch ein Lied singen. Also es gab ja da, das hat sich nicht, dass ich das bewährt hätte, aber man hatte ja am Anfang der Corona-Zeit gesagt, man soll die Hände waschen und dabei, ich glaube, Happy Birthday singen oder so ähnlich. Also es gibt auch andere Wege. Man muss nicht diesen Weg gehen über quasi ja, das also gleich die Auseinandersetzung mit einem Medium. Es gibt Medien, die durchaus erheblich kindgerechter sind.
Warum ist das so schlimm?
Es entsteht eben aus einer Auseinandersetzung in Konsum von einem Medium, mit dem man sich in diesem Alter noch nicht so auseinandersetzen kann, dass es dass man es korrekt verarbeitet. Also ich will mal sagen, Sie würden ja einfach auch in man versucht den Kindern alles Mögliche vorzuenthalten, was sie irgendwie traumatisieren könnte. Ja, das tun wir ja auch noch weit länger ins höhere Kindesalter. Und die Kontrolle darüber, was die Kinder wirklich empfinden bei solchen Medien, die sie ja eben einfach auch nur selbst im Austausch mit dem Medium sozusagen gucken, die geht völlig verloren. Und das haben sie nicht, wenn sie dem Kind was vorlesen.
Auch bei Inhalten, die man selbst jetzt als völlig harmlos einschätzen würde.
Ja, also ich kann mich gut erinnern, wie gesagt, kein Mensch ist perfekt und ich erzähle jetzt einfach auch mal, werde ich auch immer mal wieder gefragt, gibt es denn irgendwas, was sie vielleicht auch falsch gemacht haben? Ja, als unsere Kinder so 5 oder 6 waren und wir in den Urlaub gefahren sind, da haben wir dann manchmal auch so Videos Benjamin Blümchen geguckt und ich erinnere mich noch gut dran, da gab es so eine Sendung, da ist aus einem Käfig sind so 3 kleine Löwenbabys rausgepurzelt und die Kinder haben immer geweint und ich habe gedacht, das kann doch überhaupt nicht sein, das ist doch so niedlich. Also wir nehmen das als Erwachsene dann manchmal anders wahr. Und haben eigentlich gedacht, wir tun den Kindern was Gutes, wenn die auf der Autofahrt sich nicht langweilen und das sehen können. Und es war ja nur Benjamin Blümchen. Und trotzdem war es für die Kinder ein Riesenschreck. Und dann haben wir natürlich damit aufgehört und haben gesagt, das machen wir nicht mehr.
Sie sind Vater von 3 Kindern.
Ja, ja. Aber ich will auch nur sagen, also mir ist auch wichtig, das zu sagen, keiner von uns, auch keine Kinderärztin, kein Kinderarzt macht alles richtig. Wir alle machen unsere Fehler und das heißt auch nicht, wenn man irgendwas mal falsch gemacht hat, dass das ein Verbrechen am Kind ist. Oder das heißt auch nicht, dass das wieder gut zu machen ist. Ich glaube, wichtig ist es, dass man, wenn man erkennt, dass es irgendwas falsch gelaufen ist, dass man sich das auch sagen lässt, dass man da offen ist, egal wer es einem sagt. Das kann ja auch die Freundin sein, das kann auch die Schwiegermutter sein. Das hört man nicht so gerne, aber das ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen. Und dass man dann offen ist und auch selbst mal drüber nachdenkt, ob man irgendwas verändern kann. Nach einem Mal Zucker oder nach einem Mal Fernsehen zur falschen Zeit wird kein Kind einen Schaden nehmen.
kommen wir vielleicht auch da mal zu den Extrembeispielen. Ich habe vor, ich glaube, einem Jahr eine Logopädin kennengelernt und der habe ich dann erzählt, ach, interessant, Beruf, ich habe früher auch mal gelispelt und dann war ich auch bei einer Logopädin und ging davon aus, dass das so ihr Hauptbereich ist, ja, also mit Kindern zu arbeiten, die vielleicht irgendwie ein Sprachproblem haben. Und die sagte dann, nee, also mein Hauptfeld sind mittlerweile Kinder, die gar nicht richtig sprechen gelernt haben, weil sie nur vor dem Fernseher aufgewachsen sind und weil die Eltern nur ins Smartphone geschaut haben beim Stillen. Das klang wie ein absolutes Schauermärchen für mich.
Ja, das sind natürlich wirklich Extremfälle und das ist natürlich logisch, dass sozusagen der Spracherwerb und der Erwerb von Informationen sehr stark durch den Informationskanal beeinflusst wird und dominiert wird. Und gerade wenn das ungesteuert ist, dann weiß man nicht, was rauskommt. Also insofern, das ist jetzt auch für mich ein schockierendes Beispiel. Das erleben wir sicherlich nicht jeden Tag. Aber wir erleben natürlich, dass Kinder, die letztlich sozusagen mit den normalen Informationsquellen, hauptsächlich eben den Eltern oder den Spielkameraden aufwachsen, dass die oft dann auch schnellere Fortschritte im Hinblick auf den Spracherwerb machen.
Mhm. Immer mehr Schulen, Grundschulen auch führen jetzt Handyverbote ein. Kinder müssen die Handys wirklich abgeben. Finden Sie das sinnvoll?
Also man muss natürlich irgendwann Regeln aufstellen. Und in so einer Schule, wenn eine Schule unreguliert funktionieren sollte, dann kommt man, glaube ich, nicht zu den Zielen, die die Schule erreichen soll. Wenn das nicht anders gelingt, dann halte ich das durchaus für eine sinnvolle Maßnahme, dass man sich abspricht und dass man sagt, es gibt eben gewisse Regeln. Unser ganzes Leben besteht zu einem Großteil aus Regeln, sonst wäre unser Zusammenleben nicht möglich.
Wie erleben Sie das in der Klinik jetzt mit Kindern, was das Thema Handykonsum angeht, Videokonsum angeht? Also sind das auch Gespräche, die Sie mit Eltern da führen, weil Sie einfach miterleben, dass die Kinder dann die ganze Zeit irgendwie am Handy sind?
Ja, das sind Gespräche, die wir natürlich immer suchen. Wir suchen sie meistens nicht in emotionalen Ausnahmesituationen. Also wenn die Eltern sowieso völlig mit ihren Sorgen belastet sind und wenn gar nichts anderes mehr geht, dann wissen wir ohnehin, dass die Information, die wir ihnen geben, manchmal nur zu 1% ankommt und bleibt. Und in so einer Situation jetzt sie noch zu über Erziehungsfehler zu belehren, das ist dann der falsche Moment. Es ist dann meistens sinnvoll, das in einer Situation, in der dann wieder eine emotionale Stabilität besteht, das dann in Ruhe anzusprechen und auch in einer Art und Weise anzusprechen, dass man es eben als Eltern auch vielleicht akzeptieren kann, dass das nicht maßregelnd erfolgt.
Dann lassen Sie uns mal zum Thema Pandemie und die Folgen dieser Pandemie kommen. Das ist ja, da waren Sie ja auch sehr, sehr präsent. Ich habe es vorhin schon gesagt, Sie waren im Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Vielleicht kommen wir zunächst mal auf ein Thema, was in dieser Pandemie ja auch eine große Rolle gespielt hat, und zwar das Thema Impfen. Jetzt gibt es ja nicht nur die Corona-Impfung. Fakt ist, Kinder müssen vor einer ganzen Reihe von Krankheiten auch geimpft werden im Kindesalter. Das Thema Impfverweigerer und Impfskepsis ist ja stark thematisiert worden während der Pandemie. Beobachten Sie, dass generell die Impfskepsis zugenommen hat oder war das doch sehr beschränkt eben auf das Thema Corona-Impfung?
Also ich denke, die Corona-Impfung hat das Ganze nochmal in der Polarisierung, also quasi in der in dem Auseinanderklaffen verschiedener Positionen nochmal verstärkt. Es ist sicherlich etwas, mit dem wir immer noch auch zu tun haben, wenn wir heutzutage über Impfen reden. Mir ist auch wichtig zu sagen, und damit setzen wir uns in dem Buch ja auch auseinander, dass die meisten Menschen, die skeptisch einer Impfung gegenüber sind, nicht prinzipielle Impfgegner sind, sondern sie wollen einfach Bescheid wissen. Sie wollen auch ehrliche Antworten. Also es ist zum Beispiel unehrlich zu sagen, dass die Masernimpfung keine Nebenwirkungen hat. Das wäre absolut unehrlich. Es gibt leichte Nebenwirkungen wie Fieber oder ganz leichte Impfmasern, die wesentlich weniger schwer sind. Aber es gibt auch schwere Nebenwirkungen, dass Blutblättchen über eine ganze Weile vielleicht verschwinden oder niedrig sind und sich erst wieder erholen müssen. Und das muss man dann auch ehrlich sagen. Und ich glaube, das ist wichtig und das erwarten die Eltern auch, dass man ihnen das ehrlich sagt und dass man sagt, aber am Ende des Tages ist die Gefahr, dass sie mit Masern die und die Probleme haben, um ein 10-faches oder ein 100-faches oder bei Masernimpfung mehr als ein 1000-faches höher, als wenn sie nicht impfen. Und das ist sozusagen das ist wichtig, diese Ehrlichkeit zu haben und nicht einfach zu sagen, das muss jetzt aber sein und wenn sie dagegen sind, dann sind sie schlechte Eltern. Also immer dieses, ich glaube, das zieht sich ja auch durch unser gesamtes Podcast jetzt heute. Also es sollte immer der Eindruck vermieden werden auf Eltern, dass sie schlechte Eltern sind. Sie sind erstmal, da müssen wir erstmal davon ausgehen, dass sie immer gute Eltern sind, immer das Beste für ihr Kind wollen. Und ja, es wird irgendwann auch, es kommt an dieser Extremsituation, die wir am Anfang auch beschrieben haben. Es kann nicht beim Impfen, aber in anderen Situationen eben dahin kommen, dass Eltern es nicht mehr einschätzen können, was richtig für ihr Kind ist. Und dann müssen wir auch entsprechend handeln. Aber diese Situationen stehen meistens ganz am Ende.
Das heißt, eigentlich überzeugen Sie die allermeisten mit diesem Ansatz, den Sie gerade erklärt haben.
Also ich weiß nicht, ob wir die allermeisten überzeugen. Also es gibt immer wieder Kinder, die nicht geimpft sind. Aber es ist nicht so, dass man Impfen auf der gleichen Kategorie wie Kindesmisshandlung sehen würde oder Kindesvernachlässigung oder gar Missbrauch. Das ist nicht die gleiche Ebene. Denn es ist sozusagen so, dass man ja sagen muss, dass hier nicht von Eltern quasi aktiv ein Schaden beim Kind dabei geführt wird. Und insofern muss man manchmal als Arzt auch akzeptieren, dass man es nicht geschafft hat, Eltern zu überzeugen und dass man sie aber trotzdem unbedingt in einer Beziehung hält. Und man sagt, okay, ich habe sie jetzt nicht davon überzeugen können, ihr Kind, gut, Masern hat man jetzt eine Pflicht, aber ihr Kind gegen, ich weiß es nicht, HPV, das ist gegen den Gebärmutterhalskrebs zu impfen, das sind ja oft dann schon die Jugendlichen, aber ich biete Ihnen trotzdem an, dass wir immer wieder drüber reden. Vielleicht kommt zu einem späteren Zeitpunkt doch eine andere Ansicht. Vielleicht hat Ihr Kind selbst dann einen anderen Blick darauf. Und ganz wichtig ist mir, dass unser sonstiges Vertrauensverhältnis nicht gestört ist. Das muss man irgendwie, diese Kurve muss man bekommen. Und wenn man einfach sagen würde, schrecklich, was Sie tun, dann ist das vorbei. Dann findet man nicht mehr zueinander.
Wie blicken Sie auf die Corona-Pandemie zurück, was die Kinder und die Jugendlichen betrifft?
Also es war eine der einschneidendsten Erlebnisse, die ich auch gehabt habe an dieser Stelle. Wir hatten ja einerseits relativ früh erkannt, dass Kinder und Jugendliche zum Glück nicht so schwer krank werden wie Erwachsene. Aber es stand immer noch lange die Frage, sind sie diejenigen, die die Erwachsenen anstecken? Und das wurde eben auch oft als Begründung dafür angesehen, dass man beispielsweise die Schulen oder sonstige Einrichtungen geschlossen gehalten hat. Und es hat einfach zu lange gedauert, bis wir wussten, dass Kinder nicht nur diese Viruserkrankung selbst bei den Kindern in irgendeiner Weise manifestiert, in einer nicht so schweren, wie gesagt, sondern dass viele andere Probleme entstehen. Und das hat viel zu lange gedauert, bis uns das bewusst wurde. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe, die wir für die Zukunft haben, dass wir nicht wieder Situationen entstehen lassen, in denen wir so spät erkennen, was mit Kindern passiert. Und das ist in der Tat auch der Grund, und da sind wir, das möchte ich einfach auch mal sagen, es wird so viel Kritisches immer über die Politiker gesagt. Aber die Politiker haben das erkannt und haben dann gesagt, wir brauchen Kinder- und Jugendärzte, wir brauchen Kinder- und Jugendpsychiater in der Beratung auch. Und das ist jetzt nicht nur in dem Corona-Expertenrat dann so gewesen, sondern das ging dann auch weiter. Und dann wurde eine Kommission zur Krankenhausreform gegründet, dann jetzt ein neuer Expertenrat, der sich mit Gesundheit und Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, beschäftigt.
Sie sind Mitglied in diesem Nachfolgegremium?
Ja, ja. Und auch Kinder- und Jugendpsychiater und auch aus vielen anderen Bereichen Menschen, die sich auch mit Kindern beschäftigen. Und ich glaube, das ist ganz klar, dass die Politik und meines Erachtens auch die Politik aus allen Parteien erkannt hat, dass man auf Kinder viel früher einen Blick werfen muss, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Dass wir nicht davon ausgehen können, dass einfach alles schon gut läuft, weil Kinder so widerstandsfähig von sich aus sind.
Jetzt gibt es ja im Moment die Versuche, dass man eben diese Pandemie aufarbeitet, mit dem Ziel natürlich, was ja total sinnvoll ist, aus Fehlern zu lernen. Man ist hinterher immer klüger, also insofern ist es ja auch normal, dass man dann einen besseren Blick drauf hat. Läuft es gut, diese Aufarbeitung in Ihren Augen?
Ich habe alles Mögliche erlebt. Ich habe Teilnahme an Untersuchungsausschüssen erlebt, Landtagsuntersuchungsausschüssen. Ich habe erlebt, dass man gesagt hat, das Ganze hat keinen Sinn, weil man sozusagen nur alte Gräben immer wieder aufreißt. Was ich glaube, was das Wichtigste ist, ist, dass man so weit in die Aufarbeitung geht, dass man Konsequenzen für die Zukunft daraus ziehen kann. Also ich persönlich hätte jetzt, aber das hat natürlich auch was mit meinem Beruf zu tun, nicht das Interesse daran, sozusagen zu Gericht zu sitzen über diejenigen, die in der Pandemie irgendetwas gesagt haben. Das halte ich für die Gesellschaft für gar nicht so relevant. Es geht ja jetzt hier nicht um Verbrechen an der Menschlichkeit, die da verübt werden, dann ist das was anderes. Sondern, dass man sagt, an der und der Stelle würden wir heute anders handeln.
Meine Sorge ist jetzt ganz konkret, dass eben es sehr viele parteipolitisch geprägte Schuldzuweisungen eben auch gibt, oder das ist mein Eindruck, und darüber aber eben versäumt wird, eigentlich sozusagen die dringenden Handlungsempfehlungen für die Zukunft oder vielleicht sogar für künftige Pandemien dann auszuarbeiten. Jetzt sitzen Sie ja sozusagen auch im Hintergrund und erleben da die Dinge. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es wirklich auch gelingen wird, Lehren für die Zukunft jetzt mitzunehmen aus diesen Ausarbeitungs- oder Aufarbeitungsprozessen?
Also ich glaube schon, dass wir im Begriff sind, das zu tun. Und ja, der neue Expertenrat, den Sie angesprochen haben, der hat ja wirklich diese Aufgabe, auch insbesondere im Hinblick auf Prävention, im Hinblick auf öffentliche Gesundheit, letztlich Dinge zu entwerfen, die für die Zukunft von Bedeutung sind. Also ich glaube, wir tun das, und ich glaube, ich weiß nicht, ich erlebe das ja manchmal so ein bisschen mit, auch das politische Szenario, wenn dann die Minister der unterschiedlichen Parteien zusammensitzen und sich doch sehr, sehr, sehr korrekt, sehr wertschätzend und vor allen Dingen sehr sachlich miteinander austauschen. Wenn wir jetzt gerade dran denken, jetzt ist der SPD-Generalsekretär zurückgetreten und selbst die politischen Gegner haben ja unglaublich anerkennend über ihn gesprochen. Und da merkt man dann, dass an so einer Stelle, wenn auf einmal man die Rolle verlässt des Generalsekretärs, der ja so ein bisschen der Wadenbeißer auch ist, dann merkt man auf einmal, kommt man auf eine menschliche und sachliche Ebene zurück. Ich glaube, also um es auf den Punkt zu bringen, unsere Politiker werden in der Öffentlichkeit schlechter gesehen, als sie sind. Ich erlebe viele Politiker als unglaublich fleißig. Also ich weiß gar nicht, wie die das schaffen, jeden Tag 12, 14, 16 Stunden zu arbeiten, am Wochenende auch noch auf Termine zu machen und dann immer noch auch zur Verfügung zu stehen. Und ich glaube, es wird ihnen manchmal Unrecht getan. Und das möchte ich auch mal sagen, weil ich es ja auch miterlebt habe, wie sehr sich viele für uns einsetzen und dafür, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt.
Stichwort Unrecht getan. Sie haben ja eben schon gesagt, man dachte, Kinder würden das besser wegstecken, diese Jahre der Pandemie. Und man sieht jetzt eben, dass zum Beispiel sehr viele Kinder Ängste entwickelt haben, wo ja vielleicht gar nicht so genau, also Stichwort multifaktoriell, sicherlich klar ist, liegt es jetzt an der Pandemie, liegt es nicht an der Pandemie, aber man stellt eben fest, dass es seitdem eine Zunahme gibt. Was beobachten Sie in diesem Zusammenhang?
Also Ängstlichkeit hat sich gesteigert von letztlich Krise zu Krise, und das Ängstlichkeitsniveau ist einfach höher, wahrscheinlich weil man erwartet, es kommt jetzt wieder das Nächste. Was glücklicherweise wieder etwas zurückgegangen ist, ist die Depressivität. Da ein unterschiedliches Bild. Es ist nicht so, dass man sagen kann, jede dieser Probleme, die während der Pandemie entstanden sind, ist mit der gleichen Intensität geblieben oder hat sich durch weitere Krisen weiter gesteigert, sondern es ist sehr unterschiedlich. Und man wird es weiter gut beobachten müssen. Und das ist ja das Hauptplädoyer. Wir müssen dranbleiben und schauen, dass wir nicht am Ende des Tages verpassen, wenn irgendeine Entwicklung bei den Kindern entsteht.
Wir kommen zum Ende des Podcasts und zu unserer Rubrik Köln in 30 Sekunden. Kurze Fragen zu Köln mit der Bitte um kurze Antworten.
Köln in 30 Sekunden.
Wofür muss man Köln unbedingt lieben?
Dafür, dass die Menschen sich spontan helfen.
Wo ist in Köln Luft nach oben?
Ich glaube, ich wüsste es. Ich habe irgendwie das Gefühl bei der Verwaltung.
Ihr Lieblingsplatz in Köln?
Zu Hause.
Ihr Lieblingsfädel in Köln?
Löwenich, natürlich.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass Sie da wohnen.
Ja.
Wie würden Sie Karneval einem Außerirdischen erklären?
Ganz einfach. Viele Einzeller verschmelzen zu einem Gesamtorganismus. Das ist die Entstehung des Mehrzellers. Das ist Karneval.
Ich habe noch eine extra Frage für Sie, die ich den anderen nicht stelle, weil ja der Bundesgesundheitsminister auch aus Köln kommt. Wenn jetzt Karl Lauterbach als gute Fee vor Ihnen stehen würde und Ihnen einen Wunsch erfüllen würde, was wäre das?
Naja, hat ja heute schon einen erfüllt, aber...
Damit geben Sie sich schon zufrieden, ja?
Also ich finde, er hat, das möchte ich mal sagen, er hat für die Kinder viele Wünsche erfüllt jetzt im Moment. Er hat die Kinder wirklich im Blick. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar dafür. Und das ist nicht nur, also viele haben ja so ihre Kritik an ihm, aber er hat das von Anfang an gesagt, die Kinder liegen mir am Herzen und er hat immer für sie gekämpft. Und insofern ist er schon ein bisschen gute Fee.
Herr Dötsch, vielen Dank für das interessante Gespräch. Großwerden, Gesundheit und Entwicklung in turbulenten Zeiten heißt Ihr wirklich informativer und auch leicht verständlicher Ratgeber für alle Eltern. Und ich fand das Buch total interessant, werde alle Informationen zu diesem Buch auch in den Podcast-Shownotes verlinken. Letzte Frage, ist jetzt der Nachfolger für Kinder zwischen 10 und 20 Jahren auch in Arbeit?
Wir haben ein bisschen Bezug genommen auf die Jugendzeit. Das ist oft eine Zeit, in der man, glaube ich, keinen klaren Ratgeber fassen kann. Also 10 bis 20 ist insbesondere so die Pubertät, ist ganz schwierig. Vielleicht nur ein Wort dazu. Die Pubertät geht vorbei, aber sie ist in der Regel nicht mit 15, 16, 17 vorbei, sondern meistens eher so mit 25. Das sollte man berücksichtigen. Das erläutern wir auch in dem Buch, warum das so ist. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir Menschen damit auch ein bisschen helfen können, die Dinge einzuschätzen und auch zu wissen, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Ich danke Ihnen, Frau Brasak. Hat viel Spaß gemacht.
Talk mit K.